Urlaubszeit, man nimmt einen Rucksack mit, man packt verschiedene Dinge rein. Wer wurde schon mal auf seiner Reise betrogen? Wer hat schon mal selber jemanden betrogen? Ich kann mich ruhig melden, ja, ich bin. Aber es ist so, auf einer Reise, wenn man unterwegs ist, passieren Dinge, die man beeinflussen kann, Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Der Gedanke ist, wir sind auf einer Reise, die Person, um die es heute geht, ist auf der Durchreise. Die erlebt Dinge, die macht Dinge, hat einen Grund, warum diese Person auf der Reise ist. Das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Zwei Teile. Der erste Teil ist, es geht um den Betrüger. Danach die Perspektive, es geht um den Betrogenen. Ja, zwei Sichtweisen, es verschwimmt zwischendurch, aber das ist der Kontext. Jemand reist, jemand ist auf der Flucht. In seinem Rucksack dieser Reise hat er Betrug, er hat Schmerz, er hat Angst, Gepäck, Frust, Ungewissheit und Verdrängung. Das ist sein Gepäck. Keine Capri-Sonne oder irgendwie ein Riegel. Das ist sein Gepäck von diesem Menschen, der auf der Flucht ist. Warum Betrug? Er ist der Jüngere von einem Zwillingspaar. Er hat seinen älteren Bruder, der nur ein paar Minuten älter ist, vermutlich ein paar Minuten. Er hat ihn reingelegt. Er hat ihm was ganz Fieses angetan. Er hat ihn für eine Mahlzeit, ein Erbe abgeluchst. Das Recht des Erstgeborenen, und das war damals ganz viel Besitz, ein Erbe, sehr viel Dinge, und das war sehr kostbar, und dafür für eine Mahlzeit. Ist klar, dass sein Bruder das überhaupt nicht feiert. Er hat Trennung im Gepäck, weil seine Mutter, die weiß, dass das nicht gut ankam. Das war auch ein Stück weit ihre Idee. Aber die sagt, die gibt mir einen Tipp und sagt, da ist irgendwo dein Onkel, geh da erstmal hin, lass Gras über die Sache wachsen, weil der Bruder will ihn dafür umbringen. Also es ist nicht nur ein bisschen sauer, er ist richtig stinkig. Der Hass sitzt tief. Und der Rucksack ist deshalb auch so schwer. Dieser Mann ist auf der Reise und der Rucksack wiegt extrem schwer. Bevor der Mann aufbricht, sagt der Vater, er gibt ihm einen Segen mit und sagt, hey, wenn du da hingehst, such dir eine Frau, gründe eine Familie, hab viele Nachkommen, sei ein Herrscher über viele Nationen, über viele Völker. Und der Herr gebe dir Nachkommen, der Herr gebe dir Land. Das ist das, was er mitnimmt in seinem Gepäck. Der Grund ist aber ein ganz mieser, warum er auf der Flucht ist. Und jetzt eine Frage an dich. Und ich möchte, dass du einfach kurz innerhalb vielleicht 20 Sekunden über dein Leben, du bist vielleicht hier auf der Durchreise. Ich rede nicht von jetzt dann zum Mittagessen oder heute Abend zur Verwandtschaft oder zur Familie. Dein Leben ist eine Durchreise. Es geht in die Ewigkeit. Jeder, der hier sitzt, wird irgendwann mal das Zeitliche segnen. Und du bist auf der Durchreise. Überleg ganz kurz, jeder für sich selber, was ist in deinem Rucksack? Was schleppst du heute hier mit? Das weißt du am besten. Das weiß ich nicht. Denk einfach kurz drüber nach. Und eins kann ich dir versprechen, an diesem Ort, online, egal wo du bist, wenn du hier zuhörst und wir reden heute über Gottes Wort, dann ist der beste Ort, hier deinen Rucksack hier einfach heute auszupacken. Okay, es gehört Mut zu, aber die Chance haben wir heute. Die Chance ist jeden Tag da, denn Gott ist ein Gott der Gnade. Es geht um Jakob. Jakob ist der Jüngere von einem Zwillingspaar. Er ist der sogenannte Erzvater, ein Patriarch, der im Alten Testament gewaltige Dinge erlebt hat. Er ist der Sohn von Isaac und Isaac ist der Sohn von Abraham. Es geht um die sogenannten Erzväter. Eine Riesengeschichte, eine Riesenstory, die quasi, was diese Menschen gemacht haben, perfekt war. Bei weitem nicht. Deren Rucksack war extrem mit viel Müll gefüllt. Genauso war es mein Rucksack. Aber die Geschichte steht da, dass wir aus der was mitnehmen dürfen. Das ist das Gewaltige. Gott verspricht im ersten Buch Mose knapp 80 Verse, knapp 80 Angaben, wo Gott über Segen spricht. Das bedeutet, er gibt den Menschen eine Zusage, eine Verheißung, beginnend vor der Schöpfung, bevor es den Menschen gab, segnet er die Schöpfung. Er segnet den Ruhetag, er segnet Mann und Frau, er sagt, vermehrt euch, das ist das Schöpferprinzip. Er gibt den Menschen sowas mit, es ist noch alles in Ordnung, die Menschen haben keine Probleme, keine Sorgen. Und Gott verspricht schon. Es geht immer weiter, die Sünde kommt in die Erde, auf die Welt. Der Mensch trennt sich von Gott und Gott hält seinen Segen und immer wieder, also 80 Verse, die ich entdeckt habe, wird von seinem Zusage gesprochen, dass das, was Gott vorhat, zur Erfüllung kommt. Und dazwischen passieren Dinge, wir haben es bei der Tamar letztes Mal gehört und Juda, da passieren furchtbare Dinge und trotzdem geht dieses Versprechen weiter. Jakob ist hier auf der Reise und ist egal, was er macht, das, was Gott versprochen hat, das wird in Erfüllung kommen. Ja, jetzt denk an deinen Rucksack, hör zu, wir lesen den Text, 1. Mose 29, Abvers 15 bis 35. Danach sprach Laban, das ist der Onkel, wo Jakob hingeflüchtet ist, okay, das ist der Text. Ja, Laban spricht zu Jakob, sollst du mir darum umsonst dienen, weil du mein Neffe bist? Sag mir, was soll dein Lohn sein? Laban hatte zwei Töchter, die ältere hieß Lea, die jüngere hieß Rahel. Lea hatte matte Augen, Rahel aber hatte eine schöne Gestalt, ein schönes Angesicht. Und Jakob liebte Rahel und so sprach er, ich will dir 7 Jahre lang dienen, um Rahel, deine jüngere Tochter. Da antwortete Laban, es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen Mann. Bleibe bei mir. So diente Jakob um Rahel 7 Jahre lang und sie kam ihm vor wie einzelne Tage, so lieb hat er sie. Und Jakob sprach zu Laban, gib mir meine Frau, dass ich zu ihr eingehe, denn meine Zeit ist erfüllt. Mit anderen Worten, er will sie gerne heiraten. Und Laban gab seine Magd Silpa, seiner Tochter Lea, zur Magd. Entschuldigung. Da lud Laban alle Leute des Ortes ein und machte ein Mahl. Und es geschah am Abend, da nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu ihm hinein und er ging zu ihr ein. Und Laban gab seiner Magd Silpa, seiner Tochter, zur Magd. Und es geschah am Morgen, siehe, da war es Lea. Und er sprach zu Laban, warum hast du mir das angetan? Habe ich dir nicht 7 Jahre um Rahel gedient? Warum hast du mich denn betrogen? Laban antwortete, es ist nicht Sitte in unserem Ort, dass man die Jüngere vor der Älteren weggibt. Vollende die Hochzeitswoche mit dieser, so wollen wir dir jene auch geben, für den Dienst, den du mir noch weitere 7 Jahre lang leisten sollst. Jakob machte es so und vollendete die Hochzeitswoche mit dieser. Da gab er ihm Rahel seine Tochter zur Frau. Und Laban gab seiner Tochter Rahel die Magd Bilha zur Magd. So ging er auch zu Rahel ein und er hatte Rahel lieber als Lea. Und er diente ihm noch weitere 7 Jahre lang. Jakob ist auf der Flucht zu seinem Onkel Laban. Er hofft, dass sich Esau beruhigt. Und dann ist die Sache irgendwann gereinigt, bereinigt. Er kommt zu seinem Onkel und der Onkel sagt, hör mal, du, auch wenn du mein Neffe bist, du musst hier nicht umsonst malochen, sag mir, was ist dein Preis? Jakob, der Betrüger, kommt zum Onkel und wird zum Betrogenen. Die Szene ändert sich. Jakob will Art ein Ziel. Er sieht, da gibt es zwei Menschen. Eine ist schön, die andere hat ein Handicap, die hat matte Augen. Man vermutet, vielleicht hat sie auch geschielt, vielleicht waren die Augen an einer Position, die sehr ungünstig ist, um das optisch auszudrücken. Er hat es gemerkt, das ist nicht so seine Auswahl. Er will eine Frau heiraten, nämlich die Hübsche. Jakob kommt zum Onkel, es ist klar, der Onkel will wissen, warum kommt auf einmal, noch nie gesehen, auf einmal kommt der Typ zu ihm im wachsenden Alter. Er will seine Geschichte hören. Jakob erzählt ihm die ganze Geschichte, er packt seinen Rucksack aus und der Onkel weiß genau, um was es geht. Und er weiß, das wird länger dauern als nur ein paar Tage. Und er sagt, hör mal, lass uns einen Vertrag machen, sag mir, was du haben willst und du bleibst bei mir. Jakob überlegt kurz und sagt, hör mal, für deine Tochter arbeite ich 7 Jahre lang. Der Bursche war schwer verliebt. Es wird beschrieben, für ihn war so ein Jahr wie ein Tag. Das heißt, er hat eine Woche malocht, das waren 7 Jahre rum und es kommt zu dem Termin und Jakob erinnert seinen Onkel an den Vertrag und sagt, hör mal, es ist soweit, 7 Jahre sind rum, ich würde jetzt gerne deine jüngere Tochter heiraten. Der Onkel ist richtig glücklich, lädt das ganze Dorf ein, macht richtig eine riesen Fete draus. Sein erster Schwiegersohn, er freut sich und es sollte was ganz Besonderes sein, war es ja auch. Es war damals üblich, dass die Feste ein bisschen länger dauerten. Das ist auch heute noch so teilweise. Aber am ersten Abend, da legt der Onkel seinen Schwiegersohn rein. Er gibt ihm die andere Tochter. Und das bleibt ja nicht unbekannt. Am nächsten Morgen ist das böse Erwachen. Und es ist nicht die versprochene Tochter Rahel, es ist Lea. Kann man so reagieren, ganz genau. Das ist sehr interessant. Also die Geschichte hat mich sehr gepackt. Was würde ich tun, wenn ich der Mann wäre? Ich bin unterwegs als Betrüger und jetzt packe ich selber rein. Aber es ist zu spät, er hat sie geheiratet vor Zeugen, es gibt kein Uno Reverse, es ist vorbei. Er hat 7 Jahre umsonst malocht für eine Frau, die er gar nicht liebt. Und es wird ihm bewusst. Aber Laban ist auch sehr freundlich, der Onkel, er sagt ihm, hör mal, du hättest die AGBs lesen sollen. Bei uns ist es nicht üblich, dass die Jüngere zuerst verheiratet wird. Aber er ist noch freundlicher, sagt, hör mal, du kannst wieder 7 Jahre arbeiten und dann kannst du die haben. Bleib eine Woche, du mach gute Miene zum bösen Spiel, du heiratest die zweite Tochter, ja, ich gebe dir den Vorschuss, aber 7 Jahre hängst du noch dran. Jakob ist immer noch schwer verliebt, er macht das auch. Das Thema für heute war, irgendjemand zahlt. Immer. Einer zahlt. Und Jakob liebt die Rahel und er bezahlt mit seiner Arbeitskraft. Am Ende zahlt er 14 Jahre von seiner Kraft. Wir wissen am Ende, die Geschichte geht weiter, es werden 20 Jahre. Und der Onkel legt den einen ums andere Mal rein. Und Jakob kassiert 20 Jahre lang die Packung für seine Reise. Und der Rucksack wird immer voller und voller. Als Jakob losgezogen ist, hat er eine Aufgabe oder einen Segen bekommen von seinem Vater. Such eine Frau, gründe eine Familie. Nach dieser Woche, nach 14 Jahren, hat er 4 Frauen, nämlich die 2 Ehefrauen und die 2 Mägde. Wir wissen, er geht mit 4 Frauen die Reise weiter. Konnte Jakob was für diesen Betrug bei der Lea? Nö. Keine Chance. Aber er bezahlt. Wir lesen weiter und ich lade dich ein, mitzulesen. Ab Vers 31. Als aber der Herr sah, dass Lea verschmäht war, da öffnete er ihren Mutterschoß. Rahel aber war unfruchtbar. Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn, den gab sie den Namen Ruben. Denn sie sprach, weil der Herr mein Elend gesehen hat, so wird mich nun mein Mann liebgewinnen. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sprach, weil der Herr gehört hat, dass ich verschmäht bin, so hat er mir auch diesen gegeben. Und sie gab ihm den Namen Simeon. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun wird mein Mann mir anhänglich sein, denn ich habe ihm 3 Söhne geboren. Darum gab man ihm den Namen Levi. Und sie wurde noch einmal schwanger und sie gebar einen Sohn und sprach, nun will ich den Herrn preisen. Darum gab es ihm den Namen Judah. Und sie hörte auf mit Gebären. Gott greift ein. Erinnert euch, an 80 Stellen im 1. Buch Mose verspricht Gott seinen Segen. Unabhängig, was wir Menschen tun, sein Plan steht bis zum Kreuz. Ich komme ja noch darauf zurück. Lea wird verschmäht. Das ist ein hartes Wort. Es wird an die Seite gestellt. Das heißt, man weiß nur, dass sie Lea heißt. Man weiß nicht, was sie drauf hat, was sie macht. Man weiß nur, dass Jakob eigentlich keinen Bock auf diese Frau hat. Aber ist gut genug, um ein Kind zu kriegen mit ihr. Weil deine Lieblingsfrau keine Kinder kriegen kann. Sie war verhasst, das ist nicht gewollt, zurückgesetzt. Die spielt keine Rolle. Das ist ein starker Begriff. Es ist eine harte Situation. Stell dir vor, du bist nicht gewollt. Niemand hält dich für wertvoll. Das ist ein Kindergeburtstag, du wirst gar nicht eingeladen. In der Schule macht man 2 Mannschaften und dann werden die Gruppen gewählt und du bleibst als Letztes stehen und eigentlich weißt du, niemand hat Bock, dich in dein Team zu lassen. Auch in gläubigen, frommen Kreisen, viele bleiben auf der Strecke, weil man übersehen wird, bewusst oder unbewusst, das Ergebnis bleibt, man gehört nicht dazu. Es ist eine harte Situation. Es muss nicht heißen, dass du gehasst bist, aber es reicht, wenn dich ein Mensch einfach nicht sieht. Es gibt Menschen, die sind introvertiert, die sind ruhig, die bleiben lieber leise im Hintergrund. Habe ich keine Probleme, ich bin der Spaßvogel. Fällt mir schwer, den Menschen zu sehen. Ich muss mir da echt die Zeit nehmen, Menschen zu sehen. Aber es wird schlimm, wenn du aktiv nicht gewollt wirst. Wenn deine Eltern sich gegen dich entscheiden. Wenn dein Partner sagt, hör mal, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Das ist hart. Es macht was mit dir. Und ihr Lieben, wenn man 4 Kinder kriegt, wie lange dauert eine Schwangerschaft? 40 Wochen, je nachdem. Lass mal ein Jahr, geht vorbei mit einem Kind. Wir reden hier von 4 Jahren, wo Jakob keinen Bock hat auf seine Frau. Kann Lea was dafür, dass sie Kinder kriegen kann? Kann Rahel was dafür, dass sie keine Kinder kriegen kann? Dinge sind da, die Gott einfach ins Leben ruft, die Gott zulässt. Und Gott schreibt seine Geschichte und Menschen handeln, so wie Menschen eben handeln. Und wir sehen das an Jakob. Lea wird schwanger mit dem ersten Sohn und sie nennt ihn Ruben. Und sie sagt, weil der Herr mich gesehen hat und mit diesem Kind schaffe ich es, dass mein Mann mich sieht, dass mein Mann mich lieb gewinnt. Sie weiß, der Alte arbeitet eigentlich für seine Lieblingsfrau. Er arbeitet gar nicht für mich. Aber schwanger tut er mich. Und sie hofft sich mit dem Kind, dass sie dadurch Liebe bekommt. Und er? Keine Erwähnung, gar nichts. Sie wird wieder schwanger und der Fokus ist wieder, sie sieht ihre Situation, ich bin verschmäht, ich bin gar nicht gewollt, vielleicht mit diesem Kind. Aber er verschmäht sie immer noch und es geht zum dritten Kind und sie sagt, jetzt aber wird mein Mann zu mir gehören. Und er macht es wieder nicht. Und beim vierten Kind ändert sich ihre Perspektive. Und das ist das, was mich geflasht hat. Sie nennt ihn Lobpreis. Jemand, der, ich sage das mal so, 4 Jahre, über den Daumen, 4 Jahre, keine Beachtung findet, außer gut genug zum Kinderkriegen. Sie ändert ihren Blick und sagt, das ist Lobpreis. Ich gucke nicht mehr auf meinen Mann. Das wird nichts mehr. Ich gucke auf den, zu dem ich gucken darf. Das ist Gott, ihr Herr. Sie geht weg von dem Gedanken, jemanden durch Leistung zu bekommen, jemanden zu überreden, dass sie geliebt wird. Sie geht davon weg, Dinge zu tun, um irgendwas zu kriegen. Sie entscheidet sich, Gott zu preisen. Und das ist das Starke an dieser Frau. Optisch hat sie gegen die Schwester verloren. Ihr Vater hat, ich muss mal überlegen, der Vater hat seine Tochter genutzt, einfach um sie loszuwerden. Und nochmal 7 Jahre rauszuholen. Wie asozial ist der Vater bitte? Ich rede das um meine Gedanken. Wie doof ist der Vater? Aber ihr Lieben, wenn ich meinen Rucksack reingucke, da sind ganz andere Dinge, wie er das gemacht hat. Und jeder trägt einen Rucksack. Aber dieses Ding ist echt fies. Sie bezahlt den Schmerz der Ablehnung. Sie kann nichts dafür, dass der Vater sie reingelegt hat. 0,0. Sie bezahlt mit ihrem Schmerz, mit ihrer Enttäuschung. Mit jeder Geburt kommt eine Schippe in den Rucksack mit rein. Und das Thema ist immer noch, einer bezahlt immer. Jakob, der Betrüger, der konnte was für seinen Betrug. Er ist ganz bewusst eingefädelt. Lea konnte gar nichts dafür. Und sie bezahlt dennoch. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ey, in meinem Leben, in meinem Rucksack sind Dinge, die sind passiert, da kann ich gar nichts für. Ich habe vielleicht den Falschen geheiratet. Okay, vielleicht dein Schwiegervater hat dich nicht reingelegt, aber du hast die Entscheidung selber getroffen und sagst, das war echt töricht. Vielleicht bist du in der Position, wo dein Partner sich gegen dich entschieden hat und du kannst gar nichts dafür, außer zu leiden und auszuhalten. Und das ist eine harte Situation. Du zahlst den Preis, du wirst vielleicht reingelegt, du kannst nichts korrigieren, du zahlst einfach den Preis. Und das ist sehr, sehr schwer. Und vielleicht bist du gerade hier und du zahlst jahrelang, womit auch immer. Es muss nicht Geld sein, es kann einfach Friede sein, Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung, Wut, Bitterkeit. Und der Rucksack wird voller und voller. Denn das Leben zieht sich manchmal wie Kaugummi. Und manche Menschen wollen Feuer aufgeben und schmeißen ihren Rucksack weg und geben ihr Leben auf. Und mit jedem Betrug, mit jedem Gewicht, das in deinen Rucksack kommt, gehst du weiter auf deiner Reise. Und du schreist nach Gerechtigkeit, du schreist nach Vergeltung. Es ist völlig normal, dass wenn jemand reingelegt worden ist, so richtig reingelegt, dann willst du, dass das korrigiert wird. Ich möchte das so. Und wenn das nicht passiert, wird das noch gemeiner und noch fieser. Der vierte Sohn, Juda. Das ist der Mann, aus dem Hunderte von Jahren später jemand kommt, der einen Preis bezahlen wird. Dieser Mann, der aus dieser Linie von Juda kommt, er trägt auch einen Rucksack. Aber dieser Rucksack ist das hier. Dieser Mann trägt einen Rucksack und drin ist das Gleiche. Er trägt meinen Rotz aus meinem Leben. Meine Probleme trägt er. Ablehnung, Hass, Betrug, Lüge, Erniedrigung, Schmerz. Jede Art von Ungerechtigkeit, die trägt dieser Mann auf seinem Rücken. Und er trägt ihn, er bezahlt. Weißt du, jeder Betrug hat seinen Preis. Begonnen im Paradies, im Garten Eden. So im Garten Eden, da kommt Sünde, da kommt die Trennung von Gott ins Leben der Menschen. Und da fangen die Probleme an. Gott verspricht, er segnet, er verheißt und der Mensch macht einen Bockmist nach dem anderen. Gott sagt wieder, hey, ich habe es euch versprochen, es geht weiter. Der Mensch fällt wieder. Im ersten Buch Mose sagt Gott knapp 80 Mal, ich werde euch segnen. Ich werde dein Nachkommen segnen. Ich werde einen Retter schicken. Knapp 50 Mal lesen wir, dass der Mensch Mist baut. Und 25 Mal lesen wir, dass Gott Gericht schickt, also Konsequenzen. 80 Mal zu 25. Gott ist dermaßen treu, dass er sagt, ich schreibe meine Geschichte. Er wusste damals, dass sein Sohn dein und mein Rucksack tragen wird. Und der ist ungleich schwerer. Jeder Betrug hat seinen Preis. Irgendeiner zahlt immer. Immer. Frag mal euren Vater, was der letzte Urlaub gekostet hat. Es kostet Geld. Eine schöne Sache bezahle ich immer gerne. Ich bezahle auch einen drauf, Trinkgeld, alles gut. Aber wenn ich reingelegt worden bin, dann will ich meine Knete zurück. Das Problem ist, ich bin einfach nicht so mutig, das zu verlangen oft. Aber die Ungerechtigkeit schreit in mir. Mit dem ersten Menschen, mit der ersten Sünde kommt Trennung ins Leben und dann wird der Rucksack gnadenlos gefüllt, jeden Tag. Der Mensch glaubt der Schlange im Garten Eden mehr. Sie werden betrogen, sie wachen auf und merken, Mist, ich muss sterben. Das wissen sie. Und sie sterben. Sie sind im Tod verfallen. Vielleicht machst du nicht das Gleiche wie Adam und Eva. Das Coole ist an so einem Rucksack, man kann ihn zumachen. Was in meinem Rucksack drin ist, da sorge ich dafür, dass du das nicht siehst. Und ich glaube, ich bin vielleicht nicht der Einzige mit der coolen Idee. Mein Mist soll am besten keiner sehen. Das Problem ist, man sieht das, weil wenn das Ding immer schwerer wird, dann gehe ich dann halt immer schwerer. Und man sieht in den Augen, dass da ganz viel Gewicht im Rucksack ist. Ein guter Freund, der sieht von Weitem, in deinem Leben hast du gerade Mist gebaut. Und wie viel mehr sieht Jesus? Jesus war absolut echt, Jesus war gnadenlos ehrlich. Sein Rucksack war leer bis zum Kreuz, aber dann war er voll, komplett voll. Die gute Nachricht ist, die tolle Botschaft, Gott sieht und Gott wusste, dass wir lieber einen Rucksack tragen als das Kreuz. Deswegen nimmt er das Kreuz und er nimmt unseren Rucksack auf seinen Rücken. Es ist nicht dein Verdienst. Denken wir nochmal an Lea zurück. Es ist nichts Verdienst, egal wie viel du tun wirst. Du kannst nicht bezahlen, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Und diese Geschichte zeigt, dass Gott sich einen Weg sucht. Er geht vom älteren Sohn, er geht zum jüngeren, zu Jakob. Er geht durch Betrug, er nutzt die Situation der Menschen, geht von vier Frauen, da kommen am Ende 13 Kinder. Und er nimmt die Frau, die verhasst ist, verschmäht ist. Und dann hat diese Frau vier Kinder und am Ende wird es der vierte Kind, aus dem Jesus Christus kommt. Es ist im Laufe der tausenden von Jahren altes Testament. Ist das ein Wunder, dass das überhaupt zu Jesus kommt? Aber das bezeugt mir persönlich, dass Gott deine Reise einfach kennt. Und er weiß oder er hat keine Lust, dass du deinen Rucksack schleppst. Aber er wird ihn dir auch nicht abnehmen, wenn du keinen Bock drauf hast. Wenn du ihn schön zulässt, dann bleibt er bei dir. Ich möchte dich ermutigen, der Lobpreis gehört Gott. Er hat den Preis für meine Sünden bezahlt und deswegen feiere ich ihn. Ich feiere ihn richtig. Denn was da drinnen war, könnte ich niemals bezahlen. Für wen machst du, was du gerade tust? Was erhoffst du dir bei dem, was du gerade in deinem Leben tust? Schreist du nach Liebe? Schreist du nach Anerkennung? Schreist du nach jemandem, der dich sieht, der deine Probleme sieht, deinen Rucksack abnehmen möchte? Vielleicht an denjenigen, der deinen Rucksack losgeworden ist. Siehst du den Menschen, der sich mit seiner Last quält? Siehst du den Menschen neben dir, der gar nicht weiß, wie er den Mist loswerden kann? Ist ein Appell in erster Linie an mich. Ich vergesse schnell Dinge, weil ich mich in Sachen reinstürze. Und in meinem persönlichen Leben habe ich Dinge erlebt, wo Gott mich gebrochen hat, wo er mir die Last komplett tragen lassen hat, bis zu einem gewissen Punkt. Und dann zu zeigen, dass es eigentlich blöd ist, was ich mache. Dass das, was ich tue, werde ich niemals schaffen. Ich werde mir seine Liebe niemals, niemals verdienen. Niemals! Und das zu verstehen, hat mir die Augen geöffnet. Es ist nicht meine Leistung, sondern die Perspektive auf Jesus Christus. Nimm dir Zeit und geh Gedanken einfach durch. Wenn dein Rucksack leer ist, wenn du weißt, Jesus hat deine Last genommen, frag mal deinen Nächsten, erstmal, wer dein Nächster ist und frag ihn, was ihn beschäftigen könnte, womit sein Rucksack voll ist. Nicht seine Arbeit, nicht die banalen Dinge des Lebens, sondern das, was den Menschen wirklich beschäftigt. Was dem Menschen seine Kraft und Energie raubt in der Woche. Und auch alle, die im Urlaub sind. Das ist cool. Urlaub ist mega schön. Man braucht das, um sich zu erholen. Aber es wäre fatal, wenn du dann den gleichen Rucksack wieder weiterschleppst. Es wäre fatal. Ganz praktisch, nimm dir einen Menschen vor in der nächsten Woche. Geh deine Freundesliste mal durch. Deine Nachbarn, wo auch immer der Herr dir den Gedanken schenkt. Schau nach, ob du ihm bei seinem Rucksackproblem helfen kannst. Vielleicht hast du einen Rucksack, dann möchte ich dir Mut machen. Bleib heute zurück. Es ist nicht der Raum, der das Ganze besonders macht. Es sind nicht die Deko oder irgendwas. Nein, hier in diesem Ort, in der Evangeliumsgemeinde Marienheide, da haben wir unser Fokus, dass Menschen mit einem Rucksack hierher kommen dürfen und sollen. Und es muss nicht der Ort sein, es kann auch bei jemand zu Hause sein. Aber ich mache dir Mut, mit deinem Rucksack nicht weiterzulaufen, sondern deine Sündenschuld hier bei Gott abzugeben. Nicht vor mir, nicht vor anderen Menschen, sondern bei Jesus Christus. Vielleicht hast du noch nie was von Jesus gehört. Ich habe Menschen getroffen, die konnten damit nichts anfangen. Wir leben in einem aufgeklärten Deutschland und dennoch gibt es Menschen, die Jesus nicht kennen. Sie wissen es nicht. Sie wissen nicht, was Ostern ist. Das ist kein Vorwurf. Es ist einfach eine Chance für dich und mich. Unser Leben ist das beste Zeugnis. Das, was du mit Gott erlebt hast, darüber kannst du sprechen. Darüber darfst du sprechen, sollst du sprechen. Ich mache dir Mut. Deine Geschichte ist eine andere wie Jakobs Geschichte. Aber das, was wir hier lesen, überleg mal, da schreibt Gott in der Bibel eine Geschichte von einem Typen, der 4 Frauen auf einmal am Start hat, nur Probleme hat, seine Kinder, 2 von seinen Kindern bringen die ganze Stadt um, einer schläft mit seiner Nebenfrau, der andere geht zu der Schwiegertochter ein, zeugt ein Kind. Horror, Horror, aber Gott nutzt diese Geschichte nicht zu sagen, wie doof die sind, sondern wie genial Gott ist. Und wenn du deinen Rucksack überprüfst, und das habe ich mit meinem Rucksack gemacht, dann bin ich nicht besser als jede Person in diesem Buch. Never. Aber am Ende kommt alles zu diesem Kreuz. Ihr Lieben, an dem Kreuz sind wir alle gleich. Das Problem ist, wenn du deinen Rucksack weiterschleppst, dann ist das deine Konsequenz, deine Verantwortung. Und diese Geschichten stehen da, damit wir erkennen, wo unser Rucksack hingehört. Und das ist das Evangelium. Jeder hat einen Dreckssack. Rucksack mit Dreck ist ein Drecksack. Und der muss dahin, ihr Lieben. Gott sieht deine Not, er sieht deine Beweggründe, er sieht dich in deinem Leid, in deiner Situation. Und ich frage dich, warum möchtest du etwas bezahlen, was du niemals bezahlen kannst, was du niemals tragen kannst? Ich möchte dir Mut machen, sein Angebot anzunehmen, denn Jesus hat bezahlt, ihr Lieben, er hat bezahlt. Denn einer bezahlt immer. Und er sagt, hey, ich habe bezahlt, wenn du weitergehst, ist deine Sache. Aber du darfst am Kreuz stehen bleiben. Jakob, der gute Mann, vielleicht in meiner nächsten Predigt, das ist die Idee, da komme ich nochmal drauf zurück. Jakob wird 147 Jahre alt. Mit 130 Jahren, er ist 130, dann sagt er, jetzt ist mein Leben gut. Er hat 130 Jahre von 147 einfach in den Sand gesetzt, bildlich gesprochen. Und die letzten 17 Jahre seines Lebens, ich weiß aber, dass ich das in unserer Zeit runterrechnen darf, ich würde aus dem Kopf raus sagen, mit 70 sagt er, das Leben ist eigentlich ganz cool, mit 80 stirbt er. So würde ich es mal vom Verhältnis sagen. Mit 130 sagt er, jetzt hat mein Leben Freude. Hey, ich möchte dir Mut machen, warte nicht, bis du kurz vor der Rente bist. Warte nicht, der Rucksack darf heute ans Kreuz. Und dann macht dein Leben richtig Sinn. Dann packst du nämlich gute Dinge rein. Ich möchte dich einladen zu einem Gebet. Wir sprechen ein Gebet. Und wenn du einen Rucksack hast, bring ihn vor Gott. Du allein weißt, was drin ist und Gott weiß das sowieso. Du kannst ihm das ganz einfach sagen. Und wenn du ein Gespräch brauchst, dann mache ich dir Mut. Komm einfach nach dem Gottesdienst. Hier ist eine ganze Reihe frei. Wir gehen in ein Zimmer, völlig wurscht. Und du darfst deinen Drecksack bei Gott abladen. Das ist das Evangelium. Und du zahlst nichts, denn Jesus hat bezahlt. Lass uns aufstehen, ihr Lieben, ich bete.